Ja, und dann begrüße ich alle recht herzlich zum Beginn des öffentlichen Teils unserer 42. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Wir fahren fort mit Tagesordnungspunkt 2. Das ist das Update zum IFRS-IC. Ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, wir sind jetzt leider in der etwas misslichen Lage, dass wir keine deutschen IC-Mitglieder mehr haben, weil Freiburg und Herr Ganzauer ja beide zum 30.06. turnusgemäß ausgeschieden sind und die Vorgesellschaften, die sitzen ja sozusagen nach freien Stücken und nicht nach Nationen vergeben. Deswegen ist das sozusagen kein Garant für einen deutschen Sitz. Und insofern sind sozusagen die beiden Kollegen jetzt leider auch nicht mehr im IC vertreten und können uns da aus erster Hand updaten. Für den Moment tut das aber natürlich unserer Motivation keinen Abbruch, denn nach wie vor hat Jan Felten Große die Unterlage vorbereitet, um uns da mal durch die letzten Entscheidungen zu führen. Und ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, wir werden für die Zukunft dann auch mal überlegen, ob wir direkt sozusagen mit Vertretern des ISCs respektive dem Mitarbeiterstab dann in den Austausch gehen. Und ich habe das letzte Woche im Rahmen der ASAF-Sitzung auch schon so ein Stück weit mal dort anklingen lassen. Und da sind, glaube ich, auch alle offen und gewillt, dass dann vielleicht auch der eine oder andere mal aus dem IC dann aus dem internationalen Umfeld sozusagen zu uns stoßen kann. Aber das wird sicherlich nicht für jedes Update möglich sein, so wie wir das bisher hatten. Ja, also vielleicht das kurz vorweg, Jan, und dann würde ich jetzt auch an dich geben, uns mal durchs Programm zu führen für das Update.
Ja, dann möchte ich natürlich heute die Themen, die in der Juni-Sitzung, also vor 3 Wochen, diskutiert wurden, vorstellen und, soweit mir das halt möglich ist, auch die Erkenntnisse bzw. Diskussionsbeiträge aus dem IFRIC so halbwegs wiedergeben. Ja, wie zu sehen ist, gab es 2 Themen, zu denen eine vorläufige Entscheidung getroffen wurde. Ein weiteres Thema, dazu wurde eine endgültige Entscheidung getroffen. Das ist uns natürlich in dem Sinne auch bekannt, denn wir haben ja die vorläufige Entscheidung damals besprochen. Und schließlich gab es ein 4. Thema, das ist interessant, weil wir das so in den letzten Jahren noch nicht hatten. Und zwar hat das IFRIC auf Bitten des IASB über frühere Agenda-Entscheidungen diskutiert, die sich auf IAS 1 beziehen und wo jetzt der Übergang auf IFRS 18 zur Diskussion steht. Und schließlich gab es noch ein Projekt, das Business Combinations, bei dem das IFRIC um Meinung gebeten wurde. Dazu werde ich heute nicht viel sagen, aber inhaltlich ist es eigentlich das Gleiche, was ja auch in der ASAF-Sitzung besprochen wurde. Da ist einfach in diesem Projektstadium jetzt einfach die Meinung verschiedener Gremien aus der IFRIS-Stiftung gefragt. Wir kommen also zunächst mal zu den Themen mit einer jeweils vorläufigen Agenda-Entscheidung. Das erste Thema ist also eine Anfrage, die die Bilanzierung nach IFRS 9, also Finanzinstrumente, betrifft und in dem Fall der konkrete Sachverhalt, wie ist denn zu bilanzieren, wenn Transaktionskosten entstehen und zwar schon vor Vertragsschluss, also bevor das Finanzinstrument selbst in der Bilanz angesetzt wird. Und im konkreten Sachverhalt wurde beschrieben, dass also im Zusammenhang mit einer Kreditvereinbarung, genauer gesagt mit der Verhandlung, eben schon Kosten für Rechts- und Steuerberatung entstehen. Und das sind eben typische Kosten, die vor Vertragsschluss anfallen. Und hier stellen sich 2 konkrete Fragen. Nämlich zum ersten, sind diese Art von Kosten überhaupt Teil der Transaktionskosten im Sinne des Standards? Und zweitens, falls ja, wie sind die denn zu bilanzieren? Und das IFRIC hat natürlich nicht nur die Views, die in der ganzen Eingabe schon enthalten sind, zur Kenntnis genommen, sondern wie üblich gab es ja auch vorab einen Outreach, an dem wir uns auch beteiligt hatten. Das machen wir ja recht regelmäßig und ihr bekommt dafür ja auch die Information, was da unser Ergebnis war. Und ich nehme das gleich mal vorweg. Das, was wir in diesem Outreach vorab schon erfragt haben, war auch flächendeckend überall der gleiche Tenor. Und zwar nämlich zunächst mal zu der ersten Teilfrage, sind denn solche vorläufigen Kosten überhaupt als Transaktionskosten anzusehen? Wurde flächendeckend gesagt, ja, die werden fast oder komplett einheitlich als Transaktionskosten verstanden und deswegen entsprechend auch bilanziert. Und damit kommen wir zur zweiten Teilfrage, nämlich wie wird denn nun bilanziert? Und da war auch einheitlich die Rückmeldung, solche Transaktionskosten werden zunächst mal in der Bilanz als Aktivposten angesetzt, in der Regel als Abgrenzungsposten. Was genau, das wurde dann nicht so konkret festgelegt, Auf jeden Fall wird, sobald dann das Finanzinstrument selbst aktiviert wird, werden dann dieser vorläufige Bilanzposten dann einfach in die Anschaffungskosten des Finanzinstruments selber integriert und damit werden diese Kosten dann auch bei der Ermittlung des Effektivzinses und bei der Anwendung der Effektivzinsmethode berücksichtigt. So, das war zunächst mal so das, was im Vorfeld klar war. Und dann im Zuge der Diskussion hat das IFRIC dann eigentlich auch gar nicht so ganz entscheidend anderes mehr festgestellt. Es wurde noch ein Weilchen darüber diskutiert, ob denn solche Vorabkosten prinzipiell als Transaktionskosten anzuerkennen sind, beziehungsweise ob oder inwieweit die Definition erfüllt ist. Und weil das unter Umständen natürlich auch immer sein kann, dass solche vorab entstehenden Kosten als nicht inkrementell gelten und dann wiederum nicht als Transaktionskosten im Sinne der Definition, wurde dann bei der Formulierung für diese vorläufige Entscheidung so ein bisschen weicher formuliert, nämlich dass solche Kosten inkrementell sein können, aber nicht müssen. Das ist aber die einzige Nuance, die jetzt in der Diskussion noch aufgekommen ist und damit war das Ergebnis im IFRIC also einstimmig keine weitere Befassung mit dem Thema, weil schlichtweg einfach keine uneinheitliche Bilanzierung stattfindet und damit wird die vorläufige Agendaentscheidung begründet. Soweit Thema 1. Gibt's aus eurem Kreis dazu Gedanken oder Meinungen? Gero, bitte.
Kann ich kurz machen, kann ich nachvollziehen alles und ja, deckt sich auch mit meinem Bild. Bezüglich der Anwendung.
Weitere Gedanken? Das sieht nicht so aus. Dann lassen wir das Thema mal so stehen und ich gehe einfach zum nächsten Fall über. Es gab nochmal eine Eingabe zur IFRS 9 Anwendung. Hier geht es um eingebettete Vorauszahlungsoptionen. Und hier stellt sich, oder Vorfälligkeitsoption heißt es ja genauer gesagt, und hier stellt sich eine recht einfache Frage, nämlich ist nach der einen Textziffer, die ich ja hier auch wiedergegeben habe, die Frage, ob mit der Formulierung the entity der Kreditgeber oder der Kreditnehmer gemeint ist. Und in der Eingabe wurde so ein bisschen formuliert, warum man das eine oder das andere argumentieren kann, aber letzten Endes war, auch hier gebe ich gern wieder, dass sowohl in dem Outreach, wie wir ihn beantwortet haben, als auch alle anderen, die daran teilgenommen haben, einstimmig gesagt haben, festgestellt haben, ja, die Frage ist nur theoretisch. Praktisch gesehen wissen alle, was gemeint ist. Nämlich mit The Entity ist einfach der Kreditgeber gemeint und damit bilanzieren auch alle einheitlich. Das heißt, alle verstehen das so, wie ich eben wiedergegeben habe und damit, das erklärt sich auch mit der Struktur der gesamten Textziffer, also dass die weiteren Sätze auf den ersten, der hier scheinbar fraglich schien, referenzieren. Und von daher gibt es auch in der Praxis überhaupt kein uneinheitliches Vorgehen beziehungsweise kein uneinheitliches Verständnis. Was das für Auswirkungen hat, ist dann weiter gar nicht mehr diskutiert worden. Es gab halt in der Eingabe kurze Erläuterung, dass das unter Umständen für die Entscheidung, ob eine solche Vorfälligkeitsoption abzuspalten ist oder nicht, einen Unterschied machen könnte. Aber das war dann in der weiteren Diskussion auch nicht mehr relevant. Kurzum, das IFRIC hat also dazu nichts weiter oder nichts Abweichendes festgestellt, hat auch diesem Feedback vollständig zugestimmt und damit gab es auch hier eine vorläufige Agenda-Entscheidung praktisch mit derselben Begründung, nämlich dass die Auslegung überhaupt nicht unklar ist. Es wird auch nicht unterschiedlich bilanziert und insofern gibt es auch hier keinen Grund, das Thema noch weiter zu vertiefen. Habt ihr dazu Gedanken oder Meinungen? Gero, bitte.
Was ebenfalls meine Branche primär betrifft, kann ich auch da was zu sagen und auch sehr kurz machen. Auch volle Zustimmung kann ich komplett nachvollziehen.
Okay, sonst noch weitere Meinungen? Keine. Okay, Dann würde ich gerne mal so ein kleines Zwischenfazit formulieren. Wie üblich und euch allen ja bekannt, ist es so, dass man zu diesen vorläufigen Agenda-Entscheidungen ja eine Frist hat. Das IFRIC bittet dann um Rückmeldung. Da ich jetzt ja keinerlei Widersprüche oder Bauchschmerzen hier vernommen habe, würde ich mal als Fazit formulieren, dass wir auf jeden Fall hier keine Stellungnahme, zumindest keine kritischen Äußerungen abgeben sollten. Ich sehe auch Daumen hoch dazu. Okay, dann lassen wir dieses Zwischenfazit so stehen. Dann komme ich mal zum dritten Thema. Es geht um die Anwendung von IAS 29, Indikatoren, wann Hyperinflation vorliegt. Und hier, wie ich eingangs sagte, wurde eine endgültige Agenda-Entscheidung getroffen. Das heißt, das Thema wurde bereits mal vorläufig entschieden, dann gab es jetzt die Phase der Rückmeldung und nun wurde es halt nochmal besprochen und zugegebenermaßen auch mit derselben Begründung eine endgültige Entscheidung getroffen. Ich will noch kurz rekapitulieren. Also die Frage war, ob die Prüfkriterien, die in TextEV 23 des Standards aufgeführt sind, alle komplett zu prüfen sind oder ob auch einzelne nur zu prüfen wären, ob über diese Kriterien hinaus weitere zu prüfen sind und schließlich noch die Teilfrage, ob denn auf Ebene von Mutter- und Tochterunternehmen eine getrennte Prüfung vorzunehmen ist und was ist, wenn die unterschiedlich, also das Ergebnis dieser Beurteilung der Prüfkriterien unterschiedlich ausfällt. Um es noch kurz zu machen, also schon bei der vorläufigen Diskussion und dann auch als Basis für die vorläufige Entscheidung wurde ja festgestellt, dass ganz klar ist, also die Kriterien sind grundsätzlich alle zu prüfen, ein einziges genügt nicht. Selbstverständlich ist diese Liste nicht abschließend. Und schließlich ganz interessant damals, dass eine Beurteilung auf Mutter- und Tochterunternehmen auf zumindest bei allen bekannten Fällen zu keiner unterschiedlichen Schlussfolgerung führt. Weshalb das IFRIC also damals wie auch jetzt als Bestätigung gesagt hat, also mangels unterschiedlicher Bilanzierung gibt es jetzt überhaupt keinen Grund, das Thema weiter zu vertiefen. Und mit der Begründung wurde also jetzt auch diese endgültige Agenda-Entscheidung gefällt. Was noch interessant ist, ich möchte es kurz erwähnen, dass jetzt bei der Rekapitulation, also bei der endgültigen Entscheidung angemerkt wurde, ist, dass schon vereinzelt Rückmeldungen kamen, die gesagt haben, naja, diese Kriterien, wie auch immer sie dann gewichtet und geprüft werden, werden durchaus mal unterschiedlich ausgelegt. Was aber dann nicht, die Ableitung rechtfertigt, dass hier einfach die Regelung unterschiedlich verstanden wird, sondern es liegt einfach daran, dass eben auch Ermessensspielraum besteht und insofern ist es ja durchaus denkbar, dass die Kriterien mal unterschiedlich gewürdigt werden. Allerdings, so wurde, glaube ich, in der Diskussion dann noch geäußert, also es sollte natürlich schon im selben Wirtschafts- oder Währungsraum natürlich für dieselbe ökonomische Situation sollte natürlich dann die Schlussfolgerung wohl doch einheitlich sein. Aber kurzum, das hat jetzt keinen Ausschlag mehr gegeben. Die Entscheidung war also wie die vorläufige, praktisch wortgleich. Ja, gibt's dazu von euch Gedanken und Meinungen? Okay, also auch hier keine weiteren Erkenntnisse oder Meinungen. Dann können wir das Thema auch abhaken. Ja, dann sind die zwei Themen, die also nicht zur Agenda-Entscheidung führen, noch vorzustellen. Wie ich eben schon sagte, zum Thema Business Combinations vermag ich jetzt nichts weiter hinzuzufügen, was in der Diskussion dort besprochen wurde. Allerdings ist ja auch hier die Zielrichtung, wie ich vorhin schon erläutert habe, so dass der ISB jetzt im Zuge der Re-Deliberations, so wie das ASAF auch das IFRIC befragt und einige weitere Gremien und das Ganze wird dann gebündelt, fließt dann in die weiteren Diskussionen ein. Ich denke, da ist jetzt zumindest nichts ganz Entscheidendes und vor allem auch nichts Zeitkritisches. Wir kurz innehalten, ob jemand von euch dazu was zu äußern hat. Offenbar nicht. So, und dann verbleibt uns noch das fünfte Thema, nämlich, wie gesagt, es gab einige Agenda-Entscheidungen frühere Jahre zu diskutieren, bei denen sich die Agenda-Entscheidungen inhaltlich auf IS-1 beziehen und nun sich die Frage stellt, was passiert denn, wenn IS-1 durch IFRS 18 ersetzt wird. Und da das Thema jetzt noch so ein paar Minuten dauert und ich aber vernommen habe, Sven, dass wir die 10 Uhr Pause gern einhalten wollen, würde ich mal anbieten, ob wir vielleicht diesen letzten Themenblock unter Top 2 einfach auf 10.15 Uhr vertagen. Ist das im Sinne aller?
Ja, würde auch sagen, so machen wir das. Dann können wir die Pause so nutzen und vielleicht hat der andere ja auch schon für ein Telefonat und sowas sich entsprechend eingerichtet. Insofern würde ich da jetzt auch bei bleiben und greife den Vorschlag direkt mal auf, Jan. Dass wir uns das Thema und jetzt mal eine kurze Supplier Finance nochmal dann nach der Pause angucken. Ja? Dann machen wir um 10.15 Uhr weiter.
Sehr schön. Bis dann.
Bis gleich.